Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Eine Deadline innerhalb einer Bundestagsfraktion für alle Abgeordneten ist vor 10 Minuten abgelaufen. Bis 18 Uhr hatten die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Zeit, eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie keine Vermittlungsprovision kassiert haben beim Geschäft mit Masken oder anderen medizinischen Hilfsmitteln in der Pandemie. Zwei Politiker der Union hatten wegen solcher Vorwürfe in dieser Woche die Fraktion verlassen. Als Gift für die Demokratie bezeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein solches Verhalten bei einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Wer sein Mandat gezielt ausnutzt, um sich persönlich zu bereichern, der beschädigt nicht nur andere, die redlich ihre demokratische Arbeit tun. Der fügt der Demokratie Schaden zu. Ich bin da mit dem Bundestagspräsidenten Herrn Schäuble völlig einer Meinung. Wer so handelt, hat schlicht im Bundestag nichts verloren.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Maskenaffäre in der Union, unser erstes Thema gleich. Wir behalten außerdem die aktuelle Corona-Lage im Blick. Die Infektionszahlen steigen, auch die Zahl der Impfungen. Länder wie Dänemark und Norwegen haben den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca vorläufig gestoppt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat heute noch einmal darauf hingewiesen, dass sie dazu keinen Grund sieht. Wir berichten außerdem vom Urteil gegen einen Soldaten des KSK, der Sprengstoff und Munition gehortet hatte. Und ab 18.40 Uhr geht es hier im Hintergrund um die Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg. Zwei Rücktritte aus der Fraktion und der Partei, den Parteien. Die Politiker Georg Nüßlein, CSU, und Nicolas Löbel, CDU, haben die Unionsfraktion verlassen. Beide sollen Hunderttausende Euro erhalten haben für die Vermittlung von Geschäftskontakten beim Verkauf von Atemschutzmasken in der Pandemie. Die Staatsanwaltschaft hat im Fall Nüßlein Ermittlungen aufgenommen. Vor allem sorgt der Fall aber für ein politisches Beben. Der Fraktionsvorstand hat daher von sämtlichen Abgeordneten eine Erklärung verlangt, dass sie solche Geschäfte nicht getätigt haben. Unterschreiben und abzugeben bis heute 18 Uhr. Die Frage an Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin: Wann wird da von einem Ergebnis zu hören sein?
Ja, das müsste jetzt irgendwann in den nächsten Minuten kommen. Die Fraktionsführung hat das angekündigt, dass man das nach 6, nach Ende der Ablauffrist, dann verkünden will. Und es geht ja nicht nur darum, ob da möglicherweise noch weitere Fälle aufkommen, in denen wir erfahren, dass Abgeordnete in irgendeiner Weise finanzielle Vorteile aus der Corona-Pandemie gezogen haben, sondern die Frage, die wir gestellt haben und die jetzt entscheidend sein wird, ist, wie ist denn der Rücklauf auch? Werden es wirklich alle Abgeordneten zunächst mal sein, die diesen Fragebogen auch ausgefüllt haben? Ich habe kurz vor der Sendung nochmal in die Fraktion hinein telefoniert, da hieß es, man sei zuversichtlich, das Ziel jedenfalls sei, dass man 100% erreiche, dass alle 243 verbliebenen Abgeordneten diesen Fragebogen ausfüllen und dort dann angeben, dass sie keine finanziellen Vorteile aus der Pandemie gezogen haben.
Das dürfte die Hoffnung sein in der Union, dass alle Abgeordneten so unterschreiben. Ist davon denn auszugehen?
Das werden wir sehen. Die Fraktionsführung hatte einen erheblichen Druck zunächst mal auf die Abgeordneten ausgeübt, dass sich all diejenigen bekennen, die da noch etwas zu verbergen und zu gestehen haben. Die Fälle haben wir gesehen, dass da nun einige gekommen sind und Angaben gemacht haben. Die Frage, wie viele sich jetzt wirklich auf diese Fragebogenaktion einlassen, die natürlich ein ungewöhnliches, so noch nie dagewesenes Druckmittel auch gewesen ist, jetzt Transparenz in den eigenen Reihen herzustellen, die Flucht nach vorne anzutreten, das werden wir jetzt erst im Laufe des Abends sehen.
Was wären Szenarien? Wie könnte man mit denen umgehen? Man kann sie ja nicht zwingen und rechtlich bindend ist so eine Erklärung ja auch nicht.
Nein, rechtlich bindend ist eine solche Erklärung nicht, aber sie zeigt natürlich und ist natürlich auch nach außen gemeint, jetzt zunächst mal als eine Demonstration des entschiedenen Willens der Fraktionsführung, hier initiativ für Aufklärung zu sorgen, keine Toleranz zu zeigen, so wie man ja auch gegenüber den ersten beiden Missetätern Nüßlein und Löbel gegenüber keinerlei Loyalität gezeigt hat, sehr konsequent sofort diese beiden aus den Reihen der Fraktionen und ja aus den Parteien, aus CDU und CSU hinausgedrängt hat.
Der Vorstand will durchgreifen, verlangt diese Erklärung. Wie groß ist der Ärger auch in dieser doch recht großen Fraktion? Auch Stichwort Aserbaidschan, auch da gab es ja Vorwürfe, dass einige Abgeordnete von dort Geld kassieren, im Gegensatz möglicherweise zu Leistungen.
Ja, da sehen wir, dass wir es ja mit verschiedenen Problemlagen zu tun haben. Da ist der Komplex der Maskendeals, der Geschäftemacherei mit der Vermittlung von Maskenkäufen in der ersten Phase der Pandemie. Da ist der Komplex der zwielichten Beziehungen mancher Unionsabgeordneter zum Staat Aserbaidschan, die ja nicht neu sind, die aber im Zuge dieses Skandals jetzt nochmal thematisiert werden, zur Diskussion führen. Und es zeichnet sich ab, dass es auch schon weitere Diskussionen geben wird. Denn die Fraktionsspitze hat nun angekündigt, dass sie noch einmal sowohl mit einem internen Verhaltenskodex, aber auch mit einem 10-Punkte-Plan der Grundlage für eine gemeinsame Verschärfung der Transparenzregeln, der gesetzlichen Transparenzregeln dann mit der SPD sein soll, dass es da auch in der Fraktion nochmal Diskussionen geben wird, wie weit man etwa weitergehende Transparenzpflichten den Abgeordneten auferlegt, Einkünfte, Nebeneinkünfte ganz genau anzugeben auf Tätigkeiten, die eine ganze Reihe von Unionsabgeordneten in der Vergangenheit ausgeübt haben, im Rahmen von Beratungsmandaten oder Aufsichtsratspositionen etwa, darauf in Zukunft zu verzichten.
Einschätzung waren das live aus Berlin von Stefan Detjen. Vielen Dank. Es ist ein weiteres Ritual geworden in dieser Pandemie. Immer wieder freitags stellt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Presse gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Die Corona-Infektionszahlen, sie stagnieren seit einigen Wochen, um jetzt in den vergangenen Tagen wieder anzusteigen. Man sei mitten in der dritten Welle, hatte Lothar Wieler schon während der Woche gewarnt. Und auch andere äußern sich ähnlich, wie Frank Capellan berichtet.
Viola Priesemann ist Physikerin am Max-Planck-Institut in Göttingen. Sie ist Expertin für die Berechnung von Infektionswellen. Und was sie heute dem Deutschlandfunk berichtet, klingt nicht wirklich beruhigend. Wir stehen an der Kippe, glaubt die Wissenschaftlerin, auch wenn es gerade nur einen leichten Anstieg der Corona-Zahlen gäbe.
Eigentlich sollten da schon die Alarmglocken klingeln. Aber stattdessen wurde ja weiter gelockert und die Notbremse wurde von 100 auf 200 gesetzt. Zusätzlich haben wir nicht nur mehr Kontakte, wir haben die Variante B117. Wir kommen auch wieder an diesen Kipppunkt, wo dann die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen. Dann beschleunigt sich der Anstieg der Fallzahlen noch mal mehr.
Lothar Wieler dürfte das unterschreiben. Der Chef des Robert-Koch-Instituts warnt wieder einmal vor steigenden Zahlen. Er spricht von der dritten Welle, er schildert den Effekt der Mutationen. Wie jede Woche fordert er dazu auf, die Aha-Regeln zu befolgen. Das passt nicht wirklich zu den Beschlüssen der Politik. Unter Verweis auf neue Teststrategien ist Einkaufen unter Auflagen vielfach wieder möglich. Auch der Präsenzunterricht in den Schulen soll fast überall noch vor Ostern wieder aufgenommen werden. Aber
seit Mitte Februar steigt die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen und zwar sehr rasant. Wir sehen auch wieder mehr Kita-Ausbrüche, sogar noch mehr als vor Weihnachten.
Ja, räumt Wieler ein, aus medizinischer Sicht müssten Kitas und Schulen eigentlich wieder dicht machen. Aber wir müssen abwägen. Und das bekräftigt auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Wir haben immer gesagt, dass Gesundheitsschutz, Infektionsschutz sehr, sehr wichtig ist, aber nicht absolut. Weil wir gleichzeitig richtigerweise eine Debatte darüber haben, was macht das eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie über so viele Monate nicht in Kitas und Schulen gehen können.
Mit den Impfungen kommen wir bald auf die Zielgerade der Pandemiebekämpfung, meint Mediziner Wieler. Das mag sich hoffnungsvoll anhören, doch es geht nicht voran. Johnson & Johnson wird nicht so schnell nach Europa kommen, wie erhofft. AstraZeneca ist wegen eines angeblichen Thrombosefalls erneut ins Gerede gekommen. Wir haben weiter zu wenig Impfstoff, um das Impfen sofort auch in den Arztpraxen zu starten. Spätestens Mitte April aber soll es soweit sein, verspricht Christdemokrat Jens Spahn.
Warum nicht früher, fragen viele. Weil die Länder und die Kommunen vor Ort auch die Impfzentren weiter laufen lassen wollen und weil es noch nicht genug Impfstoff gibt, um alle Impfzentren und parallel alle Arztpraxen zu versorgen.
Warum es noch eines Pilotprojektes bedarf, um das Impfen über Allgemeinmediziner zu beginnen, erklärt Spahn nicht. Anke Richter-Scheer, Chefin des Hausärzteverbandes, erneuert das Angebot. Wir stehen bereit.
Die Hausarztpraxen müssen so schnell wie möglich jetzt mit ans Impfen kommen. Warum? Impfen ist eine ureigene Sache von uns. Das machen wir tagtäglich. Wir sind es gewohnt, auch Massen zu impfen. Ich denke jetzt gerade an die Influenza.
Die Impfzentren müssten allerdings parallel weiterarbeiten, etwa um die Zweitimpfungen für Berufsgruppen, zum Beispiel die Lehrer, bewerkstelligen zu können. Für Viola Priesemann ist dennoch klar, erst im Mai oder Juni, wenn hoffentlich genügend Impfstoff vorhanden sei, könnte sich die Situation entspannen. Mit den jetzigen Beschlüssen allerdings steuert Deutschland ihrer Ansicht nach auf den nächsten Lockdown zu.
Wenn wir lockern, und das haben wir jetzt wirklich auch detailliert durchgerechnet in unseren Modellen, Klar, dann haben wir eine kurze Periode der Freiheit. Dann stoßen wir an die Grenze der Intensivstation. Und spätestens dann müssen diese Lockerungen wieder zurückgenommen werden.
Die Politik fährt auf Sicht und auf Risiko, warnen die Wissenschaftler.
Berichtet aus Berlin Frank Capellan. Ums Impfen wird, wie gehört, weiter diskutiert. Nach mehreren skandinavischen Ländern hat auch Bulgarien jetzt den Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffs vorerst gestoppt. Hintergrund sind Berichte über einen Todesfall und Blutgerinnungsstörungen nach der Impfung. Ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht, ist aber unklar. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft die Berichte und hat heute ihre Einschätzung zum AstraZeneca-Impfstoff aktualisiert. Stefan Überbach.
Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat sich die Fälle genauer angesehen, bei denen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca schwere Nebenwirkungen aufgetreten sein sollen. Dazu wurden Daten aus Großbritannien ausgewertet, wonach es bei insgesamt rund 5 Millionen Impfungen 41 Mal zu einem allergischen Schock gekommen war. Zumindest einige dieser Fälle sind nach Einschätzung der EMA auf das Serum von AstraZeneca zurückzuführen, was aber, wie es in der Erklärung der Behörde heißt, bei einer Impfung nicht ungewöhnlich sei. Eine sogenannte anaphylaktische Reaktion habe man ohnehin als mögliche, aber sehr seltene Nebenwirkung von Anfang an in der Produktbeschreibung des AstraZeneca-Wirkstoffs aufgeführt. Diese Liste werde jetzt noch einmal aktualisiert. Die Prüfung mehrerer Thrombosefälle hat laut EMA dagegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und einer Impfung mit AstraZeneca ergeben.
Der Bericht von Stefan Überbach. Und auch die Weltgesundheitsbehörde mit Sitz in Genf hat sich heute zum AstraZeneca-Impfstoff zum Thema Impfen geäußert. Entscheidend für den Erfolg im Kampf gegen die Pandemie wird ja sein, inwiefern weltweit geimpft werden kann. Aus der Schweiz berichtet Dietrich Karl Meurer.
Von der Weltgesundheitsorganisation kommt vorerst Entwarnung. Auf einer online abgehaltenen Pressekonferenz sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris: Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir den Impfstoff von AstraZeneca weiter verwenden sollten. Alles, worauf wir schauen, ist das, worauf wir immer schauen. Jedes Anzeichen für Sicherheitsmängel muss untersucht werden. Derzeit gäbe es jedoch keinen Hinweis darauf, das Mittel nicht zu verimpfen, so die WHO-Sprecherin weiter. Dass Staaten wie Dänemark das Vakzin vorübergehend nicht verwenden, sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Margaret Harris. Der einzige Grund, warum einige Länder die Impfungen aussetzen, ist, dass sie sich diese Signale ansehen. AstraZeneca ist ein hervorragender Impfstoff, wie auch die anderen Impfstoffe, die verwendet werden. Und wir haben die Daten dazu überprüft. Es gab bisher keine Todesfälle, die nachweislich durch die Impfung verursacht wurden. WHO-Sprecherin Margaret Harris erklärte, wie die Weltgesundheitsorganisation zu ihrer Einschätzung kommt. Sie lasse sich von einem unabhängigen Expertenkomitee beraten, das sämtliche Präparate und die zugehörigen Studien begutachtet. Sie befassen sich mit allen Meldungen und werden bald zu Beratungen zusammenkommen und die WHO informieren über alle Sicherheitssignale oder Bedenken bezüglich eines Impfstoffs. Derzeit bewerten sie die Berichte über AstraZeneca. Sobald die komplette Einschätzung durch das Expertengremium vorliege, werde die Weltgesundheitsorganisation die Öffentlichkeit informieren.
Der Bericht aus der Schweiz von Dietrich Karl Meurer. Der höchste Berg Nordsachsens ist der Kolm, rund 300 Meter über Normalnull gelegen. Weithin sichtbar in dieser ländlich geprägten Gegend ist der dort installierte Funkturm. Im gleichnamigen Dorf Kolm durchsuchten Ermittler im vergangenen Mai ein Haus und stellten Sprengstoff sicher, 2 Kilogramm, dazu mehrere tausend Stück Gewehr- und Pistolenmunition, ein Sturmgewehr AK-47, besser bekannt als Kalaschnikow. Der Besitzer des Hauses, ein Elitesoldat der Bundeswehr des Kommando Spezialkräfte. In diesem KSK hatte es immer wieder rechtsextreme Vorfälle gegeben und bei der Durchsuchung im Haus des Mannes hatten die Sicherheitskräfte auch rechtsextreme Schriften gefunden. In Leipzig musste er sich vor Gericht verantworten. Heute das Urteil, von dem für uns Alexander Moritz berichtet.
Das Gesicht regungslos, den kahlen Kopf leicht nach unten geneigt. Gefasst sitzt der ehemalige KSK-Ausbilder Philipp S. bei der Urteilsverkündung im Leipziger Gerichtssaal. Über mehrere Jahre hatte er bei Schießübungen Munition abgezweigt, tausende Schuss, teils lose, teils original verpackt, zusätzlich 2 Kilogramm Plastiksprengstoff. Außerdem besaß er ein Schnellfeuergewehr AK-47, möglicherweise ein Souvenir aus Afghanistan. Das war zwar nicht mehr voll funktionsfähig, allerdings ist allein schon der Besitz der zugehörigen Munition ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Als wegen rechter Umtriebe im KSK auch gegen ihn ermittelt wurde, vergrub er all das im Garten seines Hauses. Die Tat hatte es eingeräumt. Unklar bleibt allerdings weiterhin sein Motiv. Dass er die Munition nur gesammelt habe, um bei der Bundeswehr auftretende Materialengpässe zu überbrücken, glaubte ihm das Gericht nicht. Einen vermuteten rechtsterroristischen Hintergrund konnten die Ermittler des LKA Sachsen allerdings auch nicht ermitteln. Zwar wurden bei einer Hausdurchsuchung auch rechtsextreme Propagandaschriften gefunden, deren Besitz allerdings nicht strafbar ist. Kontakte zu einzelnen Mitgliedern rechtsextremer Netzwerke innerhalb der Bundeswehr gab es zwar, diese spielten aber im Verfahren keine weitere Rolle. 2 Jahre auf Bewährung lautete am Ende das Urteil. Er habe seine dienstliche Stellung als Leiter von Schießübungen ausgenutzt und die Vertrauensposition innerhalb der Bundeswehr missbraucht, so der Vorsitzende Richter. Die Verteidigung hatte die Vorwürfe gegen S. als aufgeblasen bezeichnet und lediglich für 10 Monate auf Bewährung plädiert. Trotzdem werde der Angeklagte das Urteil voraussichtlich akzeptieren, so sein Rechtsanwalt André Klein.
Aber das war ja auch unser Ziel, einfach das auf den strafrechtlich relevanten Kern runterzubrechen und das Ganze drumherum, KSK-Rechte, Gedanken, was auch immer, möglichst auszublenden, beziehungsweise dem Gericht auch verständlich zu machen, dass es eben wirklich nur um einen eigentlichen Kriminalfall geht, wo jemand Munition, Sprengstoff vergräbt und das war es eigentlich. Ob man das nun am Anfang des Verfahrens schon hätte wissen können oder ob man da vorschnell geurteilt hat von Seiten der KSK-Führung oder der Bundeswehr, ist Spekulation. Es ist natürlich für den Mandanten extrem nachteilig gewesen.
Es galt als große Hoffnung innerhalb des KSK. Ein vorbildlicher Soldat mit herausragenden Fähigkeiten, so beschreiben ehemalige Kameraden und Vorgesetzten ihn. 19 Jahre lang war es Teil der Eliteeinheit, mehrfach auch in Afghanistan im Einsatz. Mit dem heutigen Urteil dürfte klar sein, dass es aus der Bundeswehr entlassen wird. Zusätzlich läuft auch ein internes Disziplinarverfahren gegen ihn. Nie wieder könne ein Vorgesetzter ihm Munition oder Sprengstoff anvertrauen, heißt es darin von Seiten der Bundeswehr. Der Vertrauensbruch wiegt schwer. Allerdings war im Rahmen des Prozesses auch deutlich geworden, es war nicht der Einzige, der Munition hortete. Der KSK-Kommandeur hatte seiner Truppe Straffreiheit versichert, wenn sie illegale Munition abgeben. Über 50.000 Objekte kamen zusammen, mehr als eigentlich vermisst worden waren. Auch in einer anderen Hinsicht wirft der Prozess Fragen auf, die Haftbedingungen nämlich. Ab seiner Festnahme Mitte Mai saß der nun Verurteilte in Untersuchungshaft, die meiste Zeit davon in Einzelhaft unter besonderer Beobachtung. Die Justiz verwies auf die besondere Gefährlichkeit des ausgebildeten Elitesoldaten. Seine Verteidigung hält die enorm strengen Haftbedingungen dagegen für völlig unverhältnismäßig. Sie prüft nun eine Klage auf Schadensersatz gegen den Freistaat Sachsen. Es will laut eigener Aussage einen Weg ins zivile Leben einschlagen. Als Minijobber arbeitet er derzeit in einer Pflegeeinrichtung.
Aus Leipzig, Alexander Moritz. Und zum KSK und der Aufarbeitung der rechtsextremen Vorfälle dort hat sich im Deutschlandfunk-Interview der Woche Eva Högel geäußert, die Wehrbeauftragte des Bundestags.
Es sind viele Fragen offen geblieben. Welche Netzwerke bestehen möglicherweise? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Gibt es Strukturen innerhalb des KSK oder darüber hinaus, die so ein Verhalten wie dieses Soldaten begünstigen? Und ich finde, da muss jedes Kennverhältnis, jeder Kontakt, jede Verbindung wirklich beleuchtet werden, aufgeklärt werden. Und da ist noch viel zu tun. Das ist nicht abgeschlossen mit diesem einen Strafverfahren.
Sagt Eva Högel, Wehrbeauftragte des Bundestags, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Das ganze Interview zu hören am Sonntag ab 11.05 Uhr oder online auf deutschlandfunk.de. Ein weiteres Thema dann, die grundsätzlichen Missstände in der Bundeswehr. Die hatte die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen versucht, mit einer großen Anzahl von externen Beratern zu lösen. Weil dabei geltende Vergabekriterien nicht eingehalten worden seien, hatte der Bundestag sogar einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Externe Beratung aber gibt es nicht nur im Verteidigungsministerium und die Kosten sind erheblich, wie Ann-Kathrin Jeske berichtet.
46% mehr ließen sich das Bundeskanzleramt und die Bundesministerien externe Beratung im vergangenen Jahr kosten. Die hohen Ausgaben für Beratungsunternehmen folgen einem Trend. Schon 2019 waren die Kosten für externe Beratung um 63% gestiegen, auf damals knapp 300 Millionen Euro. Die Zahlen sind allerdings vorläufig. Unschärfen und Lücken seien wegen der Kürze der Beantwortungszeit nicht auszuschließen, erklärte die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn gegenüber der dpa. Sie stand für ein Interview mit dem Deutschlandfunk heute nicht zur Verfügung. Der linken Politiker Matthias Höhn erfragt die Zahlen beim Bundesfinanzministerium seit 2018.
Ausgangspunkt war damals der Beraterskandal im Verteidigungsministerium. Und es gibt 2 generelle Probleme damit. Das eine ist, dass es natürlich Steuerverschwendung ist, weil externe Berater im Regelfall immer teurer sind als die eigenen Beamten im Ministerium. Und das Zweite, die Unabhängigkeit des Staates ist gefährdet. Darauf hat der Rechnungshof schon vor geraumer Zeit hingewiesen. Wenn ich viele private Firmen ins Ministerium hole, dann beeinflussen die natürlich auch die Arbeit und die Entscheidungen in Ministerien.
An der Spitze der Ausgaben steht nicht zum ersten Mal das Bundesinnenministerium. Es gab mit über 200 Millionen Euro fast die Hälfte der insgesamt 433 Millionen Euro aus. Deutlich abgeschlagen folgen alle weiteren Ministerien. Das Verkehrsministerium mit über 60 Millionen Euro, dahinter das Finanzministerium mit gut 50 Millionen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks begründet das Bundesinnenministerium mehr als die Hälfte der Ausgaben mit IT-Projekten. Viele davon seien ressortübergreifend, kämen also nicht nur dem Innenministerium, sondern beispielsweise auch den Bundesländern zugute. Der Einsatz von externen Beraterinnen und Beratern sei in der IT häufig unumgänglich. Dem Bundesrechnungshof konnte speziell das Innenministerium in der Vergangenheit jedoch nicht immer plausibel darlegen, warum die IT-Ausgaben so hoch seien, erklärte der Pressesprecher des Bundesrechnungshofs Jens Hamer.
Wir haben beispielsweise beim Bundesministerium des Inneren geprüft, Beratertätigkeiten bei zwei IT-Großprojekten. Und haben festgestellt, dass dort diese Großprojekte durch das BMI nur unzureichend geplant, gesteuert und kontrolliert wurden. Das hat am Ende dazu geführt, dass die Berater nach einem geleisteten Arbeitsaufwand vergütet wurden, obwohl das BMI eigentlich gar nicht wusste, ob es angemessene Arbeitsergebnisse für die Honorare erhalten hatte.
Der Bundesrechnungshof kritisiert den Einsatz von externen Beratungsunternehmen zwar nicht grundsätzlich, eine Kernexpertise müsse in den Ministerien aber vorhanden sein. Das sei wichtig, damit der Staat unabhängig bleibe. Der Rechnungshof sieht hier allerdings keine gute Entwicklung. Abhängigkeitsverhältnisse zu externen Beratern seien bereits jetzt zu beobachten. Der Zukauf von Expertise zeigte sich im Pandemiejahr an einem Ministerium übrigens besonders deutlich. Das Bundesgesundheitsministerium zahlte im vergangenen Jahr deutlich mehr für externe Beratung als zuvor. Mit etwas mehr als 40 Millionen Euro an Kosten liegt es zwar insgesamt nur auf Rang 4, im Vergleich zum Vorjahr ist das allerdings eine Steigerung um fast 140%.
Der Bericht aus Berlin von Ann-Kathrin Jeske. In Myanmar ist ein weiterer blutiger Tag zu Ende gegangen. Anfang Februar hatte dort das Militär geputscht und die Macht übernommen. Und weiter protestieren Tausende jeden Tag für den Erhalt der Demokratie. Holger Senzel.
Trauerfeier für einen erschossenen Demonstranten. Tag für Tag werden überall in Myanmar Väter, Mütter, Töchter, Söhne, Schwestern und Ehemänner zu Grabe getragen. Zurück bleiben trauernde, wütende, fassungslose Angehörige.
Er ist jeden Tag auf die Straße gegangen, obwohl ich ihn gebeten habe, nicht zu gehen. Ich sagte ihm, in welche Schwierigkeiten uns das bringen würde, wenn ihm etwas passiert. Weil wir ein Kind haben und ein anderes Baby noch erwarten. Aber ich konnte ihn nicht stoppen. Er sagte, die Sache sei es wert, dafür zu sterben. Weil wir die Demokratie nicht geschenkt bekommen, sondern dafür kämpfen müssen. Jetzt, wo er von uns gegangen ist, darf ich nicht einmal seine Leiche sehen.
Sicherheitskräfte feuern mit scharfer Munition auf Demonstranten. 7 Tote allein seit gestern, insgesamt über 70 Opfer durch Schussverletzungen seit dem Putsch am 1. Februar, haben die Vereinten Nationen gezählt. Mehr als die Hälfte junge Leute unter 25. Seit die UN die Gewalt verurteilt haben, hat die Brutalität sogar drastisch zugenommen, berichtet UN-Beobachter Thomas Andrews. Wir haben vielfältige Videobeweise dafür, dass Sicherheitskräfte Demonstranten, Ärzte, Sanitäter und unbeteiligte Passanten verprügeln. Sie ziehen marodierend durch die Stadtviertel, zerstören Eigentum, plündern Geschäfte, verhaften willkürlich Menschen und feuern mit ihren Waffen absichtlich in Wohnungen. Greiftrupps der Polizei machen Jagd auf Demonstranten. Nachts zerren sie führende Mitglieder der Bewegung des zivilen Ungehorsams aus ihren Wohnungen. Hilfeschreie hallen durch die Häuserblocks. Über 2000 Festnahmen, schätzt UN-Beobachter Andrews. Familien bleiben ohne Nachricht, bangen um das Schicksal ihrer Angehörigen. Es gibt Berichte von schweren Misshandlungen in Polizeigewahrsam. Auch dort gab es bereits Tote. Unterdessen wirft die Militärjunta der entmachteten Aung San Suu Kyi nun auch Korruption vor. Zuwendungen über 600.000 US-Dollar Das ist 500.000 Euro sowie 11 Kilogramm Gold soll die frühere de facto Staatschefin entgegengenommen haben und dafür angeklagt werden. Für die Journalistin Tinley Wynn ist das keine Überraschung.
These charges are not unexpected since day one.
Die Junta tut vom ersten Tag des Putsches an alles, um Aung San Suu Kyi zu diskreditieren. Das fing an mit der fehlenden Importlizenz für die Walkie-Talkies ihrer Bodyguards. Es war die Rede von Wahlbetrug. Und jetzt das. Es ist absolut lächerlich. Und sogar wenn es wahr wäre, ist das keine Entschuldigung für einen Militärputsch.
Even if that was true, that is not an excuse for a coup.
General Min Aung Hlaing, der neue starke Mann in Myanmar, hatte seinen Putsch mit angeblichem Wahlbetrug gerechtfertigt, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Der Bericht von Holger Senzel. Und zum Ende der Sendung nochmal zum Thema Corona. Die Pandemie hat in Europa Spanien besonders hart getroffen zwischenzeitlich. Die Folge: soziale Härten, insbesondere in den Regionen, die stark vom Tourismus abhängig sind, wie etwa Mallorca. Auf der Insel, ein beliebtes Urlaubsziel, freuen sich die Menschen jetzt über sinkende Infektionszahlen und die baldige Aufhebung des Status als Corona-Risikogebiet. Aus Mallorca der Bericht von Oliver Neuroth.
Die Nachricht erreicht José zu einer Zeit, zu der eigentlich das Mittagsgeschäft in seinem Restaurant in Port Sawyer anläuft. Doch um kurz nach 13 Uhr sind gerade einmal 2 Tische belegt und der Kellner hat Zeit, sich der Meldung aus Deutschland zu widmen. Ich bin froh, sehr sogar. Ich kenne viele unserer deutschen Gäste seit Jahren. Einige sind zu Freunden geworden. Schön, dass sie jetzt hoffentlich wiederkommen und wir diese Saison und das Jahr einigermaßen gut über die Bühne bringen können. Eine komplette Branche atmet auf. Viva Mallorca, heißt es in einer Pressemitteilung von TUI. Einzelne Hoteliers auf der Insel berichten, dass schon wenige Minuten nach der Nachricht die ersten Buchungen eingegangen sind. Wir nehmen es positiv auf, dass Deutschland die Balearen nicht mehr als Risikogebiet einstuft, so der mallorquinische Hoteliersverband FEM. Mallorca sei ein sicheres Reiseziel, auch weil für die Einreise weiter ein negativer Corona-Test nötig ist. Tatsächlich bleibt diese spanienweite Regelung in Kraft. Wer aus Deutschland nach Spanien reist, damit auch nach Mallorca, muss einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Dass Deutschland nicht mehr länger vor Reisen nach Mallorca warnt, hatte sich abgezeichnet. Die Corona-Inzidenz auf der Insel liegt seit längerem auf niedrigem Niveau, aktuell bei 21. Inselpräsidentin Francina Armengol deutete am Mittwoch schon auf einer Pressekonferenz an, dass der Tourismus wieder Fahrt aufnehmen werde. Es kommt der Moment näher, an dem wir uns auf Mallorca wieder treffen und wir deutsche Gäste willkommen heißen dürfen. Die Menschen auf den Balearen freuen sich darauf, die Deutschen wiederzusehen, mit ihnen schöne Momente gemeinsam zu genießen auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Heute schrieb Armengol auf Twitter, dass sie sich mit dem Chef von Eurowings getroffen habe. Sie freue sich darüber, dass Mallorca das Hauptziel der Fluggesellschaft in diesem Sommer sein soll. Bis zu 300 Flüge will die Lufthansa-Tochter pro Woche von 24 Flughäfen anbieten. Er rechne mit großem Urlaubsnachholbedarf der Deutschen, sagte Eurowings-Chef Jens Bischoff auf Mallorca. Die Playa de Palma, der berühmte Strand vor den Toren der Inselhauptstadt, dürfte sich also bald wieder füllen. Im Moment sitzen nur ein paar Einheimische dort, zwischendurch auch mal der ein oder andere Deutsche, Langzeiturlauber oder Residenten. Gustl Bramotz aus Aachen meint, die deutsche Reisewarnung hätte schon viel früher aufgehoben werden müssen.
Weil die Insel hat sich so bemüht, die Zahlen runterzufahren und jetzt sind sie unten. Also bitte, dann muss man aufmachen und einem die Möglichkeit geben, hier Urlaub zu machen.
Ab diesem Sonntag geht das wieder. Zwar weiter mit Corona-Test bei Einreise, aber ohne Quarantänepflicht bei Rückkehr.
Mallorca verliert den Status des Corona-Risikogebiets. Die Tourismusbranche hofft auf viele Touristen. Das hofft sie auch in Italien. Allerdings wohl noch nicht zu Ostern. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Ostern sollen die Menschen in Italien weitgehend zu Hause bleiben. Das ist die Kernbotschaft des neuen Dekrets der Regierung. Der beschlossene landesweite Lockdown gilt von Ostersamstag bis Ostermontag. Ministerpräsident Draghi verteidigt die geplanten Maßnahmen mit Hinweis auf die weiter stark ansteigende Infektionskurve im Land. Die aktuellen Zahlen zwingen zu maximaler Vorsicht. In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Italien noch einmal um rund 15% erhöht. Zusätzlich zum jetzt beschlossenen Lockdown über Ostern arbeitet die Regierung an einer Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen bereits ab kommender Woche. Es wird damit gerechnet, dass zahlreiche Gegenden wegen sich verschlechternder Infektionszahlen zu roten Zonen erklärt werden, darunter die bevölkerungsreichste Region Lombardei mit Mailand und die Region Lazio mit der Hauptstadt Rom. Eine Entscheidung darüber wird spätestens morgen erwartet.
Der Bericht aus Rom von Jörg Seißelberg zum Ende dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende.